weiß nicht, ob die Lieblingsfarbe von Jürgen Fuchs Orange war. Ich vergaß zu fragen. 30 Jahre lang habe ich Jürgen nicht nach der Farbe befragt, die ihm die liebste war. Die Liebste. Am schönsten ist L, wenn sie zögert. Wer in die Fremde will wandern, der muss mit der Liebsten gehen, es jubeln und lassen die anderen den Fremden alleine stehen. Passt nicht so recht, das Heimweh von Eichendorf. Was wisset ihr, dunkle Wipfel, von der alten schönen Zeit? Hier steht ein Fragezeichen bei dem Freiherrn, und ich setze gleich noch eines dazu. Ach, die Heimat hinter den Gipfeln, wie liegt sie von hier so weit? Und die letzte Zeile: Grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund. Naja, sagen wir lieber Reichenbach, die vogtländische Hügellandschaft. Das gibt dann die Gipfel, die Wipfel, die Jürgen Fuchs aber nicht so richtig sehen konnte aus dem Fenster des Hauses, in dem er aufwuchs, unten in der Altstadt, wie man heute noch sagt, unten. Aber das schmächtige, stinkende, flinke Textilflüsschen, das er später und zugleich am Beginn seines Schriftstellertums beschrieb, dann immer wieder: Der Abwassergraben unter meinem Fenster wechselt seine Farbe, grün, gelb, rot, auch schwarz, je nachdem, was im Textilwerk unter Heinsdorf gefärbt wird. Wenn das Wasser klar ist, baden wir und bauen Dämme. Der Raumbach, die Gölsch, die Weiße Elster, die Saale, die Elbe. Im Schulatlas kann ich Hamburg sehen, die Nordsee, den Atlantischen Ozean, blau und nicht wirklich wahr. Warum habe ich Jürgen nie nach seiner Lieblingsfarbe gefragt? Jetzt ist es orange geworden. Ich hatte keinen Einfluss auf die Farben. Eines Tages stand es so da: Orange. Meine Lieblingsfarbe ist es. Diese Farbe. Und rot? Rot doch wohl auch nicht. Aber am Anfang vielleicht. Fuchsrot hätte ihn bestimmt gefreut. Rot wie der Fuchs auf dem Gemälde von Efe Rub. Vom Rot, das brennt. Vom Rot, das brennt, mach ich Lieder für euch. Vom Rot, das brennt, wünsch ich die Witze nicht bloß. Vom Rot, das brennt, alles hier. Rot also bestimmt, für den Anfang. Ihr wolltet es retten, das verwaschene, ausgeblichene, über die Jahre verkommene Rot, das schon todesbleiche. Jürgen Fuchs? Mit Rotstift oder Kohle, auf Papier oder Straßen, genannt oder verschwiegen, solange die Dunkelmänner warnen: Vorsicht, Rote, Gefahr, werde ich schreiben. Und zeitgleich: Sah gestern eine Fahne, und diese Fahne war rot. Sie lag als Schaufensterfahne unter dem Schild Hundeverbot. Das war ein zerbrechlicher Laden, sein Angebot Porzellan, und allerhand Tassen und Vasen bedeckten die rote Fahne. Und hinter sehr teuren Gläsern las ich vom Sozialismus im Land, der war aber nur halb zu sehen, weil davor ein Rauchverzehrer stand. Rot also nicht mehr. Von den Farben aber ist Orange meine Lieblingsfarbe. Auf einmal stand es da. Früher in meiner Kindheit war es mein kleines Italien gewesen, der Palazzo meiner Träume. Die Ferne ja, die Fremde nicht. Dorthin konnte man allein gehen und zu Fuß. Mein Arkadien. Auch ich bin dort gewesen. Verwartete dort manchen sonnigen Mittag auf den Treppen sitzend während der Schließzeit der Läden. Ich würde auf die Oberschule kommen und dann Chemie studieren. Es fällt mir ziemlicher Sicherheit in diese Zeit, und vielleicht war es an einem dieser Mittage, als ich Jürgen Fuchs zum ersten Mal sah. Ein paar Wochen später ergab sich zufällig ein erstes Gespräch in der Turnhalle. Die Klasse 12B3, in die Jürgen ging, hatte 9B3 gerade mit 3-2 Sätzen beim Volleyballturnier der Goethe-Oberschule geschlagen, und ich war stinksauer. Ich war der Mannschaftskapitän der Verlierer. Ich setzte mich auf eine der längs am Spielfeld stehenden Holzbänke der Turnhalle und senkte den Kopf. »Na, willst du nicht eine rauchen gehen aufs Klo?« sagte eine Stimme neben mir. Ich sah auf und erkannte den Zwölfer neben mir auf der Bank, der mich vorige Woche in der großen Pause auf der Toilette aufgestöbert und beim Rauchen erwischt hatte. Ich kannte ihn schon vom Stadtbild her und wusste jetzt schon, wie er hieß. »Der Fuchs verpfeift dich nicht, da brauchst du keine Angst zu haben«, sagte ein Klassenkamerad zu mir. der ihn von der gemeinsamen Grundschule her kannte. Er sollte recht behalten. Der Fuchs verpfiff mich nicht. »Im August habe ich dich gesehen«, sagte Jürgen jetzt grinsend auf der Bank. »Du hast eine tschechische Fahne in den Speichen deines Vorderrades gehabt. Was hätte schiefgehen können mit deinem schönen neuen Diamantrad?« Wieder lachte er. Auch er hatte mich offenbar in der Stadt schon wahrgenommen. »Hab ich von meiner Oma gekriegt«, sagte ich, »als ich auf die Oberschule durfte.« »Und die Fahne?«, fragte er. »Aus einer Girlande gerissen beim Sommerfest.« »Und wie kamst du drauf?« »Mein Bruder«, sagte ich, »hat mir alles erzählt, seit meine Eltern geschieden sind. Warum dann die Panzer kamen, auch vorher schon. Rudi Dutschke, was im Mai in Frankreich los war.« »Hat dein Bruder noch den alten Direktor gehabt?« »Ja«, sagte ich, »noch Buchter.« »Du musst aufpassen«, sagte er. »Übel, der Neue ist gefährlich. Kadettenschüler, Major der Reserve, hat gleich Ordnungsgruppen gebildet und rote Armbinden ausgegeben. Lehrer wie Kiesling, Rammler, Werlich. Weißt du, von wem die freundschaftlichen Besuch kriegen im ersten Stock in dem verriegelten Zimmer jede Woche?« »Wirklich? Von denen?« »Du musst aufpassen. Ich habe die Autonummern«, sagte er. Alles schon da. Die Farben seines Lebens, abgesteckt die Themen, nach diesem Sommer 1968, als auch durch unsere kleine Stadt tagelang die Panzer der Armeen des Warschauer Paktes gerollt waren, eine nicht enden wollende Schlange aus Metall, ein Geschehnis, das die Atmosphäre dieser Kleinstadt wie eine Naturkatastrophe verändert hatte. Ein Naturereignis. Als ich an die Schule kam, zitterte die Stadt noch vom Sommer. Einige Monate später, auf einem Schultanzabend im Gasthaus Stadt Dresden mit angeschlossenem Saal, Jürgen war erst weit nach Beginn der Veranstaltung mit Eva Blau hereingekommen, redeten wir den ganzen Rest des Abends zusammen. Sofort über Dubček. Ob ich Brecht kennen würde? Ja. Was? Dostojewski? Nein. Er zählte Titel auf. Nietzsche? Ja, aber nur den Antichrist. Ich fragte ihn nach Hesse. Während Eva Blau wegging und ein bisschen im Saal herumsilberte, erzählte er mir erstmals von seinem Lehrer Hieke, der von der Schule, von unserer Schule geflogen war, ohne dass ich ihn vorher kennenlernen konnte, weil er sich geweigert hatte, einen Grußappell zum Einmarsch in die CSSR zu unterschreiben. Jetzt würde er draußen auf dem Güterboden Kisten schleppen, der Altphilologe, mit gestärkten weißen Hemden Ölfässer und Garnkisten umladen. Einer aus Jürgens Haus, so alt wie er, hätte Hoch Dubček an den Sockel der Mühlauer Kirche geschrieben. Der blaue Fleck der Übermalung wäre noch gut zu sehen. Ich müsste nur hinlaufen in die kleine Nachbarstadt mit der Burg Karls des Vierten. Bernd Seidel, Arbeiter, im Knast, wahrscheinlich Zwickau, und immer noch kein Urteil, jetzt im Dezember. Der Abend ging zu Ende, wir verabredeten uns, ich solle ihn besuchen. Wir hatten in dieser Zeit, in unserem gemeinsamen einen Schuljahr, keineswegs einen regelmäßigen Umgang. Das kam erst später, als Jürgen die Schule verlassen hatte und zur Armee musste. Jetzt, in diesen Monaten, sprachen wir eher nur zufällig zusammen. Jürgen stand im Abitur, wir begegneten uns auf den Sportfesten. Ich sah, wie er beim 100-Meter-Lauf Schulrekord lief, 11,6 Sekunden, das weiß ich noch heute. Erst als ich noch in der 9. Klasse einen Schulaufsatz schrieb, der vom Parteisekretär sofort herausgefischt wurde, an die große Glocke gehängt und, was ich nicht wusste, dem Staatssicherheitsdienst übergeben wurde, wuchs das Interesse von Jürgen an einer gemeinsamen Begegnung wieder. Seine Deutschlehrerin, die nach dem Rausschmiss Hiekes in Jürgens Klasse unterrichtete, hatte meinen Aufsatz unter dem Aspekt kritischer Auseinandersetzung im Unterricht verlesen und dabei durchblicken lassen, dass ihr der Text sehr gefiel. Diese Frau, Dr. Hochmut, empfing auch nach der Schule interessierte Schüler und sprach mit ihnen über Literatur. Hölderlin, Thomas Mann, Hermann Hesse waren ihre Lieblingsautoren, die sie an ihre Schüler weitergab. Jürgen hat auch später immer wieder von ihr gesprochen, auch mit Distanz. Sie bediente das Bildungsbürgertum und dessen Nachwuchs in dieser Stadt, hielt sich an kritischen Punkten bei kritischen Autoren zurück. Sie stand wohl auch unter der missgünstigen Kontrolle der linientreuen Schulleitung, die vom Fall Hieke alarmiert nur auf einen Fehler von Frau Dr. Hochmut wartete. Diese Zeit, die Atmosphäre an der Schule, auch die Umstände vom Weggang seines geliebten Lehrers Hieke, hat Jürgen Fuchs später in einem Aufsatz beschrieben. Ich klingelte an der Haustür mit der 13. Der Blick seiner Mutter, eine Wand, ganz Ablehnung. Da kommt einer, langhaarig, mit Baskenmütze, Vietnam-Abzeichen an der Jacke, die ausgewaschen ist, und zerrissenen Volleyballschuhen, aus denen die Socken quellen. Das passt alles nicht zusammen. Das passt zusammen, der sieht aus wie der Sohn aussah bis vor ein paar Wochen. Der Sohn macht schon die Tür auf, sagt kein Wort zur Mutter und zieht den Freund schnell in sein Zimmer. Das Licht im Zimmer, Dämmer. Es ist schon November. Das Fenster ein wenig geöffnet. Draußen rauscht das flinke Bächlein. Jürgen sitzt an einem hohen alten Samtsessel, seine schwarzen Haare jetzt kurz, sein erster Besuch, sein Urlaub, jetzt ist er bei der Armee, Grenzbataillon in Plauen, Funker, nicht vorn am Streifen, nur am Draht, Kaserne Schöpsdreh am Stadtrand von Plauen. Jetzt sitzt er im Sessel, liest mir Gedichte vor, seine, die neuen. Aber erst später wird er aufschreiben, das, was mit ihm geschah, wie er wegging aus dieser Stadt. Denn etwas musste geschehen sein, bevor einer solche Gedichte schreibt. Ich weiß nicht, ob Orange die Lieblingsfarbe von Jürgen Fuchs war. Ich habe ihn nie gefragt. Grau. Damals war alles nur grau. Und grau. Was haben sie ihm getan? Was haben sie ihm noch getan, danach? Bei den ersten Gedichten habe ich Bobrowski noch als Vorlage. Du wirst sehen, die Originale kennst du. Dann lese ich die anderen, sagt er. »Was haben sie dir getan?«, fragte ich. Er saß in seinem Sessel und sagte, »Ich lese dir vor. Ich habe nämlich etwas aufgeschrieben in den letzten Wochen. Sprache, wegen Johannes Bobrowski. Der Pfiff. Lauter als das Wort. Mit dem Atem der Tierwärter. Mit dem Geschrei über der Stille. Die Augen unter dem Fuß. Ihr brechender Ruf, lange im Staub, nicht für ewig. Sprache, gehetzt, von Pfiffen verfolgt, im endlosen Kampf gegen das Schweigen der Menschen. Jürgen Fuchs, 1969, das bisher früheste bekannte Gedicht des Autors.
Die Farben des Jürgen Fuchs. Sie hörten in unserer Leseprobe einen Text von dem Schriftsteller Utz Rachowski. Es las Joachim Schönfeld. Den Ausschnitt, den finden Sie in dem Buch Namenlose von Utz Rachowski. Das Buch ist bei Basisdruck erschienen und kostet 12,70 €. Und wenn Sie mehr über Jürgen Fuchs Haftzeit erfahren möchten, dann empfiehlt sich sein Buch Magdalena, erschienen im Rowohlt Verlag. Jürgen Fuchs recherchierte nämlich nach der Wende in den Hinterzimmern des ehemaligen Stasi-Gefängnisses in der Magdalenenstraße. Am kommenden Montag, da ist sein 6. Todestag.